Freudenfluss, Mösenkanal, Zurückspritzen. Das sind nur ein paar Schlagworte, die in dieser Episode vorkommen werden. Denn ich bin einmal mehr meiner Neugierde nach Körpersäften nachgegangen und habe diesmal Laura Merritt alles über die Ejakulation ausgefragt. Sie ist sexpositive Feministin, Lachforscherin, Mitbegründerin der Poor-Yes-Bewegung und auch Autorin zahlreicher Bücher. Laura Merritt ist davon überzeugt, dass die Ejakulation für alle da ist. Also spannt eure Regenschirme auf, denn diese neue Episode von The Bleeding Overachiever wird ganz schön spritzig.
The Bleeding Overachiever. Ein Podcast über Anti-Work und Menstrual Health. Produziert von Bixe Jankowska
und Iris Böhm. Hallo Laura, danke, dass du dir heute Zeit nimmst. Wir haben es endlich geschafft und nach ein paar Komplikationen endlich zusammengefunden. Heute geht es ja um die Ejakulation von Menschen mit Uterus. Und bevor wir aber starten, dachte ich mir, möchtest du dich vielleicht noch kurz vorstellen?
Ja, ich bin Laura Merritt. Ich bin Kommunikationswissenschaftlerin. Ich bin sexpositive Aktivistin. Ich bin natürlich queer-feministisch engagierte Politikerin, Autorin, Herausgeberin. Ich bin Sex... Lehrende, mache ganz viele Workshops und politische Kampagnen, bin Freudensalon, Löwin und so vieles mehr.
Und wenn du sexpositive Feministin bist, kennst du dich ja mit der Ejakulation sicher auch sehr gut aus.
Selbstverständlich, wir spritzen ja zurück.
Ja, magst du vielleicht mal erklären, was es sich dabei genau handelt überhaupt für Leute, die sich noch nicht mit dem auseinandergesetzt haben?
Also die Ejakulation ist ja für alle da, deswegen sagen wir auch, ne, so von wegen, alle Geschlechter können ejakulieren. Das ist ganz wichtig, weil bislang ja doch viele noch nicht die Informationen bekommen haben oder meinen, sie könnten das nicht. Ejakulation findet statt, indem in der Prostata sich eine Flüssigkeit bildet und die dann eben, wenn man sie lässt, auch nach außen dringen kann. Man kann sie aber auch nicht nach außen lassen, dann geht sie zurück in die Blase und kommt dann über die Harnröhre raus. Also auch das ist bei allen Geschlechtern gleich. Ne? Es ist eine schöne Flüssigkeit, die natürlich Menschen dazu dient, dass alles gut läuft.
Und wenn du sagst, wenn man sie rauslässt, die Flüssigkeit, kann man das bewusst kontrollieren?
Du kannst, und gerade Frauen jetzt eher oder Menschen mit Vulven haben ja eher gelernt, zurückzuhalten oder eben auch gelernt, dass sie das gar nicht können. Und oftmals passiert es aber trotzdem, das ist ja durch im Laufe der Jahrhunderte durchaus immer wieder erfolgt und die Betten sind nass geworden. Und obwohl da gesagt wurde, es sind verkümmerte Organe und das geht gar nicht und das können nur Menschen mit Penis und. Das ist natürlich alles falsch, denn alle Menschen können das, die Anlagen dazu sind bei allen Geschlechtern, bei allen Menschen die gleichen.
Das heißt auch, Frauen oder Menschen mit Vulven haben eine Prostata.
Alle haben eine Prostata, ja.
Und wo ist die bei uns dann quasi verankert?
Die Prostata ist im Prinzip das Harnröhrenschwellgewebe. Also dieser wunderbare Schwamm, das schwammartige Gewebe, das auch die Harnröhre schützt. Und das ist so ein erektiles Gewebe, also das wird groß, das plüstert sich auf, wenn es stimuliert wird. Und da sitzen ganz viele Drüsen drin und diese Drüsen produzieren das Ejakulat.
Ist jetzt Squirting dann der englische Begriff oder gibt es da einen Unterschied dazu? Oder ist das eh dasselbe?
Ja, manche betrachten es als dasselbe. Ich oder wir sagen nicht so gern Squirting, weil das eine Kategorie aus dem Porno ist.
Genau, ja.
Und natürlich auch sehr großen Druck dann ausübt, gegen die Wand zu spritzen oder so.
Ja, ja.
Und das wollen wir nicht. Ne? Also ich komme ja eher von der Frauengesundheitsbewegung und da geht es eher darum, dich kennenzulernen und nicht darum, dass du irgendwas machen musst oder jetzt auch noch das machen musst oder noch mehr machen musst. Und also so eine Leistungsschiene auch in die Sexualität dann reinzubringen oder an deinen Körper anzulegen, darum geht es uns nicht. Deswegen nehmen wir das Wort Squirting nicht so gerne, Manchmal wird auch unterschieden zwischen Ejakulieren und Squirten. Also dann wird also Squirten natürlich als das Herauslassen von sehr viel Flüssigkeit damit gemeint und Ejakulieren dann eher ein bisschen weniger. Ich sehe ehrlich gesagt nicht unbedingt ein, warum wir da unterscheiden müssen in viel und wenig. Das gibt es bei anderen Geschlechtern auch nicht.
Stimmt.
Und es sollte auch kein Maßstab sein, ob ich viel oder wenig oder gar nicht oder Medium oder was auch immer mache, sondern einfach, wir können das alle und wissen, wie es geht, ist eine Wissen, wirklich eine Option, die dich bereichern kann. Aber wenn du das nicht kannst oder nicht willst, ist es genauso in Ordnung.
Und viele Frauen, die jetzt ejakuliert haben, sind meistens geschockt, beziehungsweise auch der Partner oder die Partnerin. Die meisten denken einfach, sie haben sich jetzt angepinkelt, soweit ich gehört habe. Wie kann ich das unterscheiden, dass ich nicht wirklich gepinkelt habe, sondern wirklich ejakuliert habe?
Also meistens kannst du es schon riechen. Und das ist natürlich auch was, sich mit den eigenen Säften zu beschäftigen und wirklich genau hinzugucken, zu fühlen, zu schmecken, zu riechen, zu lecken. Also dann kriegst du ja raus, was es ist, ja. Das ist das eine. Das andere ist also auch eine Scham abzubauen gegenüber den Flüssigkeiten, weil auch Urin, selbst wenn es Urin wäre, was wäre so schlimm daran? Ja, es ist auch eine menschliche Flüssigkeit und die gehört auch zu einfach dazu, zum Leben, ja, und auch zum Lieben. meistens kann man es auch ganz gut unterscheiden. Also es ist ja so, dass du, wenn du beim Sex aktiv bist, dann kannst du letztendlich auch nicht urinieren. Ja, da gibt es eine natürliche Sperre. Also auch weil dieses Schwellgewebe groß wird und damit ja auch den Zugang von der Blase zu der Harnröhre eigentlich verschließt. Ja, das heißt, dann sind die Drüsen um die Harnröhre ja aktiv, die sind dick, da bildet sich das Ejakulat und das kann dann durch Harnröhrennebenkanäle wird das dann nach außen befördert. Also das ist eigentlich der Weg und das zu wissen ist auch schon mal gut, weil ne, also normalerweise kannst du nicht während dem Sex urinieren, es sei denn, du strengst dich ganz doll an und willst das dann. Dann kannst du das wiederum wirklich beeinflussen, ja.
Ja.
Aber eigentlich funktioniert es nicht. Und was viele machen, die gehen eben nach dem Sex ganz schnell aufs Klo, weil sie denken, sie müssen aufs Klo. Das ist meistens der Punkt, dass du dann eigentlich dein Ejakulat wegbringst. Und da könnte man eben auch mal sagen, so wenn du dann aufs Klo gehst, halt doch mal die Finger drunter und riech mal und schmeck mal und guck mal. Dann wirst du sehen, dass auf jeden Fall der lange, große erste Teil der Flüssigkeit eben kein Urin ist. Der kommt ganz, ganz am Schluss. Ja? Also man sieht es auch, man riecht es auch. Es ist eine ein bisschen andere Farbe. Ne? Also Urin ist ja eher gelblich und das Ejakulat ist eher weißlich oder durchsichtig, je nachdem. Ist natürlich auch beeinflusst von dem, wie du dich ernährst, was du trinkst, welche Drogen, welche Medizin du nimmst. Also das beeinflusst ja alles, den ganzen Körper und natürlich auch deine Säfte.
Ist dann der Grund, also bei vielen ist es so, oder bei mir zum Beispiel ist es so, wenn ich so kurz vorm Orgasmus bin, ist es oft so, dass eben dieses Gefühl, dass ich jetzt dringend pinkeln muss, hat das damit zu tun?
Ja, definitiv. Dann sind die Drüsen erregt.
Das heißt eigentlich, bin ich kurz vorm Ejakulieren dann tatsächlich. Also ich könnte eigentlich ejakulieren. Okay, die Voraussetzungen sind gegeben bei mir. Halleluja.
Bei allen.
Bei allen, ja.
Ja. Also es ist ganz oft in den Workshops so, dass die Personen halt wirklich da, wenn wir uns 3 Stunden damit beschäftigen, dann wirklich darauf kommen, so, natürlich kann ich das auch. Und bei über der Hälfte aller Personen klappt das auch dann, ja. Also ohne, dass da ein Ejakulationszwang aufgelegt wird.
Ja, klar. Ja, aber es ist ja eher momentan das Gegenteil. Es ist ja momentan eher ein Tabu noch. Warum glaubst du, ist das so? Weil was ich gelesen habe, so historisch betrachtet, war es früher fast schon ein Muss, dass der Mann die Frau zum Kommen bringt. Also nicht nur zum Kommen, sondern zum Ejakulieren auch bringt. Warum hat sich das geändert?
Ich glaube, früher gab es durchaus ein bisschen gleichberechtigteren Zugang, insofern, dass man gedacht hat, dass die Flüssigkeiten von Mann und Frau zusammenkommen müssen, um irgendwie ein glückliches Kind zu erzeugen. Ja? Und ab dem Punkt, wo eben klar war, dass um schwanger zu werden eigentlich die Lust der Frau überhaupt nicht relevant ist, ist es tatsächlich nach und nach alles weggefallen. Und das ist sehr schade. Also das heißt, es geht sehr auf eine Fortpflanzungspolitik aus. Unsere Sexualitätserziehung ist eigentlich eine Fortpflanzungskunde, nichts anderes, und weniger ein Wissen über die Funktionen von Sexualität und Lust. Ja. Und die Frauenbewegung hat dann eben in den 60er, 70ern angefangen, nochmal hinzuweisen, also dass der Körper doch, also vor allen Dingen der weiblichen, der vulvarischen Anatomie doch überhaupt nicht abgebildet ist in den Büchern und auch nicht gelehrt wird. Und dann nach und nach, also immer mehr, immer wieder eben die Prostata, diesen ganzen klitoralen Komplex zu erklären, den positiven Zugang zum Körper zu fordern, positive Wörter. Freudenfluss ist ja zum Beispiel ein Wort aus der Frauenbewegung, was ich oder wir sehr gerne benutzen, weil es einfach auch so positiv besetzt ist, ja. Und das ist ein langer Weg, wo die Frauenbewegung jetzt wieder seit 50 Jahren da dran ist. Und seit 2002 ist, glaube ich, die weibliche Prostata tatsächlich nochmal anerkannt als funktionierendes Organ. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, sehr traurig. Aber wenn man bedenkt, dass jetzt erst seit einem nicht einmal halben Jahr tatsächlich Menstruationsprodukte mit Menstruationsblut getestet werden, ist es auch.
Das ist unglaublich.
Wir sind, ja.
Also da ist noch viel zu tun.
Ja, und du machst ja gute Arbeit, was das angeht.
Ja, schon seit 30 Jahren setze ich mich für den Freudenfluss ein. In ganz spezifischen Sinne, aber auch im politischen und übertragenen Sinne, ja.
Du bist ja auch Mitbegründerin von der Poor-Yes-Bewegung. Ich finde den Namen übrigens sehr cool. Das heißt, du kennst dich mit Pornografie auch aus. Und wir haben auch schon kurz darüber gesprochen, eben Squirting ist eine Pornokategorie. Mich würde ein bisschen interessieren, wie es dazu überhaupt gekommen ist, weil einerseits ist es ein Tabu, die Ejakulation, der Freudenfluss, aber gleichzeitig ist es eine Pornokategorie geworden in den letzten Jahren.
Naja, Kategorien sind ja im Mainstream-Porn durchaus üblich und konditionieren ja auch ein bisschen die Lust, ne? Und daran kann man sehr gut sehen, dass eigentlich, also Ejakulation eines Penises ist keine Kategorie, sondern das ist Standard. Ja, das ist die Normalität. Und Penetration in alle Löcher eben auch. Ja, also das wird irgendwie als normaler Sex verkauft, während alles andere eine Sonderkategorie ist und dann ein Fetisch. Ja. Und diese Ejakulation von Frauen, das sind dann die spritzenden Weiber, ne, so, die sind dann eben eine besondere Kategorie geworden. Und da muss man natürlich alles wieder in XXL. Ne, so. Es ist schade, dass praktisch der Pornografie die Bildung überlassen wird, weil natürlich alle in Porno gucken und sagen, boah, das gibt's und wo kriege ich denn sonst noch Infos darüber? Und das ist natürlich ein Mangel. Und da hat die Frauenbewegung oder wir feministischen gesundheitsbewegten Personen, wir haben natürlich darauf hingewiesen, dass das so nicht geht. Also wir brauchen Alternativen, wir brauchen positive Bilder. Und deswegen haben wir dann eben auch Poor Yes gegründet, und um zu zeigen, die gibt es. Ja, also das ist auch keine... Es ist kein Genre der Feminist-Porn, sondern wir haben halt Kriterien, wo wir sagen, das und das sollte eigentlich in jedem Film vorkommen, nicht nur im Porno, aber im Porno ganz besonders, dass man eben verschiedene Personen, verschiedene Geschlechter, verschiedene Körper, verschiedene Kulturen, verschiedene Perspektiven. Das ist ein großes Kriterium. Das andere ist halt Konsens natürlich, dass man auch sieht, dass die Leute wirklich miteinander gut sind. Ja, also dass das miteinander eine Kooperation ist. Und Fairporn. Und wir finden, Fairporn heißt einfach, also faire Arbeitsbedingungen und auch eine angemessene Bezahlung. Und wir finden, dass jetzt zum Beispiel eine sogenannte weibliche Ejakulation, das muss auch keine, also wir brauchen keine Kategorien. Das kommt entweder vor oder das kommt nicht vor, ja. Also genauso wie alle anderen Sachen auch, ja. Und das ist natürlich ein Ziel, weil viele sind sehr konditioniert auf ihre Lust, also wo die sagen, so ich will aber nur das sehen oder ich will nur die blonden Schönlinge sehen, was auch immer das ist. Also das ist ja sehr, sehr vorbestimmt. Und da runterzukommen, das erfordert natürlich auch eine Dekonstruktion eines Begehrens oder eines Blickes oder einer Sexualisierung. Und das ist das, was wir versuchen, eben auch mit dem Blick hinzulenken auf, wie kann es anders, wirklich anders gezeigt werden? Wie können wir auch uns ein bisschen anders dran gewöhnen? Was ist eigentlich sexy? Ja, das ist ein Weg, das ist ein Prozess. Es geht nicht von heute auf morgen.
Ja, leider. Du hast doch schon kurz über deine Workshops geredet. Magst du vielleicht ein bisschen erzählen, weil ich kann mir vorstellen, dass sich unsere ZuhörerInnen jetzt die ganze Zeit gefragt haben, wie sieht so ein Workshop aus? Magst du darüber kurz was erzählen? Oder auch gern lang?
Ja, also speziell jetzt die Ejakulationsworkshops, die heißen wir Spritzen zurück. Das ist lustig gemeint. Also nicht als Kampfansage, sondern eigentlich eher als Freudenansage, so von wegen. Und es gibt halt erst so Beckenbodenübungen, damit wir einfach ein bisschen lockerer werden. Wir haben ja alle sehr viel Spannung, nicht nur im Körper, sondern natürlich auch im Becken, wo alle Erfahrungen sitzen. Es gibt einen anatomischen Teil, wo ich nochmal wirklich genau erkläre, also wo sitzt dieses Schwellgewebe, wie sieht es bei jeder an, bei jeder aus, wie unterschiedlich ist das, wo ist die Harnröhre, solche Sachen, also dass wir das anatomisch immer betrachten und dann geht jede Person für sich in die Erforschung. Also ich leite da ein bisschen durch und wir gucken uns halt wirklich ganz genau an. Jede guckt sich bei sich an. Also wo ist der Harnröhrenausgang? Wo sind diese, es gibt zwei Löchelchen, die rechts und links neben dem Harnröhrenausgang sind. Durch die kommt meistens das Ejakulat raus. Wir suchen also auch diese Löchelchen. Wir gucken auch, wie groß, wie lang, wie beschaffen ist die Prostata bei jeder. Das kann man ja nur durch den Mösenkanal auch fühlen. Wir gucken auch mal die Wörter, also welche Wörter benutzen wir eigentlich. Ich benutze zum Beispiel nicht Vagina oder Scheide, sondern eher ne, so mösealer Kanal oder vulvarer Kanal. Nur weil Vagina heißt Scheide, das ist ein Wort aus einem anderen Jahrhundert. Also das ist irgendwie so, alles fließt da so ein bisschen mit ein. Aber der Punkt ist ja, dass die meisten halt wirklich sich selbst genau untersuchen lernen, was wir ganz oft gar nicht so machen oder viele noch nie gemacht haben. Und was auch immer sehr beliebt ist, ist, dass wir auch einmal bei den anderen gucken. Also dass wir zusammen bei anderen auch schauen, um auch einfach festzustellen, so wie unterschiedlich ist es bei jeder. Und wir reden die ganze Zeit auch miteinander. Also ich führe da durch, ich sage dann so, jetzt machen wir das und das, jetzt gucken wir mal dahin, jetzt fühlen wir mal das Schwellgewebe, wo ist es am empfindlichsten, und das kann sich ja alles auch verändern. Und das Spannende ist ja auch nicht nur, dass verschiedene TeilnehmerInnen sind, sondern eben auch verschiedene Alter, so dass man da auch nochmal ein bisschen voneinander lernen kann, wie unterschiedlich das ist, wie jemand schon mal geboren hat oder etwas älter ist oder jünger ist. Also dass man einfach sieht, ah, das ist so, kann das werden, aber alles ist flexibel und sehr unterschiedlich. Alles verändert sich. Wir verändern uns permanent.
Das stimmt. Sind die nur in Berlin, die Workshops, oder machst du die generell in Deutschland?
Von überall her. Aber ich lasse mich auch gerne einladen und komme dann gerne auch mal wieder nach Wien. Da war ich schon lange nicht mehr.
Oh ja. Ich hätte jetzt richtig Lust auf so einen Workshop. Ja,
es ist auch immer sehr lustig. Ja. Also das ist, da lege ich großen Wert drauf. Ich bin ja auch Lachforscherin und habe darüber promoviert. Von daher weiß ich ziemlich genau, wie das mit dem Lachen geht. Ich lache aber auch sehr gerne, deswegen habe ich das Thema ja auch genommen. Und Lachen ist ja auch Feuchtigkeit. Also ich weise auch immer darauf hin, dass diese Feuchtigkeit in unserem Körper oder die wir zum Fließen bringen, dass das einfach was komplett Gesundes ist und insofern Freudenfluss.
Ich finde, das ist so ein tolles Wort, Freudenfluss. Ich habe das vorher irgendwie noch nicht so im Schirm gehabt, aber jetzt werde ich nur noch das verwenden.
Ja, und wir haben halt unser Netzwerk auch Freudenfluss-Netzwerk genannt, also da, wo alle mit dazu beitragen, dass wir eben mit Wissen macht sexy die Welt verändern.
Schön. Findet man euch nur im Internet oder wie findet man dich? Hast du da irgendwie Tipps, falls man jetzt neugierig geworden ist? Wie kann man auf dich zukommen?
Ja, also speziell zu Ejakulation und alles, was da drumherum ist, gibt es eine Seite, die heißt weiblichequelle.de und ansonsten sexklusivitäten.de. Das ist das Mutterschiff, da sind die ganzen Politprojekte drauf.
Cool. Okay. Ja, hast du abschließend noch etwas, was du hinzufügen möchtest?
Ja, also ich würde schon gerne nochmal sagen, so keinen Stress sich zu machen, das ist ganz, ganz wichtig. Das wird jetzt überall sehr propagiert mit dem Spritzen, Orgasmieren, noch weiter oder von wegen, wenn du das nicht kannst, dann hast du noch keinen richtigen Orgasmus gehabt oder was auch immer. Da rate ich strengstens von ab.
Finde ich gut.
Also wirklich viel, viel mehr oder viel hilfreicher ist ja zu sehen, wie viele Möglichkeiten oder Möglichkeiten, sage ich auch immer gerne. Also was für ein Reichtum einfach existiert und dass es nicht darum geht, das Ziel jetzt hier zu erreichen oder diesen Orgasmus oder dieses Gespritze, sondern wirklich zu gucken, wie fühlt sich was an in dem Moment. Und das wirklich auszukosten, dass da lernen, über den Weg lernen wir, würde ich sagen, viel mehr noch an Genussfähigkeit, als wenn wir einem Orgasmus hinterherhächeln, was auch mal ganz schön sein kann. Ja, also ich will das gar nicht ausspielen, sondern eher wirklich den Stress einfach da runternehmen, rausnehmen.
Das sind, finde ich, wunderschöne Schlussworte. Okay, dann vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gerne.
Und euch auch danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen ein freudiges Losspritzen, aber natürlich no pressure. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann empfehle sie gerne einer Freundin, die sie aktuell gebrauchen kann. Und folge uns doch bei Gelegenheit auch gleich auf Instagram. Mich findest du unter @groschenphilosophin und Iris unter @theunfabulousclitarella. Wir freuen uns über DMs, Feedback und Ideen zu weiteren Folgen von The Bleeding Overachiever. Übrigens, wir sind ein unabhängiger Podcast und finanzieren uns nur sehr selten über Werbung. Es würde mich also freuen, wenn du diesen Podcast mit einer Mitgliedschaft via steady.fm/groschenphilosophin unterstützt. Du bekommst so auch meinen monatlichen Newsletter in dein Postfach und Zugang zu weiteren Ressourcen rund um das Thema Anti-Work und Menstrual Health. Dankeschön, bis zum nächsten Mal, Bianca Jankowska.